Healthy Teacher Podcast, Folge 19, die heute echt zum Einschlafen ist. HealthyTeacher.net, der Selbstmanagement-Podcast für Lehrer, die entspannter und gesünder leben wollen. Hier findest du Tipps, Interviews und Selbstcoaching-Tools, mit denen du als Lehrer entspannter und gelassener arbeitest und als Mensch einfach besser lebst, weil deine Gesundheit die beste Unterrichtsvorbereitung ist. Von und mit Carsten Meyer. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des Healthy Teacher Podcast, die, wie gerade schon gesagt, heute echt zum Einschlafen ist. Warum? Weil es heute um das Thema Schlafen, Einschlafen, gut schlafen geht. Und das hat eine ziemliche Relevanz, wie ich auch aus Gesprächen mit Kollegen immer wieder mitbekomme. Ich war letztens doch ganz schön schockiert, als eine Kollegin zu mir sagte, dass sie die ganze Nacht gar nicht geschlafen hätte und dann aber am nächsten Tag ganz normal wieder zur Schule da war. Ich kenne das selber auch, dass ich von Zeit zu Zeit, nicht unbedingt regelmäßig, aber von Zeit zu Zeit eben doch Probleme habe einzuschlafen oder dass ich öfter in der Nacht mal aufwache, dass ich manchmal auch morgens, normalerweise stehe ich um 5:30 morgens auf, dass ich dann zum Beispiel schon um 4:30 oder um 4 wach werde und ja, dann lohnt sich's auch nicht so richtig wieder einzuschlafen, dann ist man hinterher noch müder, bin dann auch teilweise schon mal um 4:30 aufgestanden, aber dann quält man sich eben doch ganz schön durch den Tag, das ist auch alles nicht so richtig dolle und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich doch ein bisschen mehr mich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, weil ein guter Schlaf einfach auch sehr wichtig für die Gesundheit ist und für die Leistungsfähigkeit, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Dass ich das jetzt als Thema für den Podcast nehme, darin bestärkt mich sozusagen eine Untersuchung zur Lehrergesundheit, die insgesamt ein sehr trübes Bild eigentlich zeichnet, nach der 35-44% der Lehrer, der Lehrkräfte über Schlafstörungen klagen, je nach Schulform etwas unterschiedlich. Dazu werde ich dir in den Shownotes auch eine oder die Studie verlinken. Und von daher denke ich einfach, dass das ein Thema für viele Kollegen ist und deshalb eben die Folge davon. Wenn ich jetzt so eine Nacht hinter mir habe, wo ich wirklich schlecht geschlafen habe, dann ist natürlich die erste Überlegung, dass man das versucht auszugleichen durch einen vernünftigen, guten Mittagsschlaf. Und das ist auch das, was ich eigentlich regelmäßig mache, dass ich mich mittags nochmal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hinlege. Auf der anderen Seite ist es auch immer ein bisschen blöd, weil es zum einen viel Zeit kostet und weil es zum anderen aber auch nicht den Effekt hat wie ein guter Schlaf in der Nacht. Jedenfalls meine Erfahrung. Deshalb, wie gesagt, habe ich mich intensiver mit diesem Thema befasst, um einfach meine Schlafqualität zu verbessern und die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, die möchte ich dir hier in dieser Folge präsentieren. Ich habe einiges an Büchern dazu mir geholt, ich habe Kurse dazu gekauft, ich habe Meditationen gekauft, tatsächlich Meditationskurse, wo es um besseren Schlaf ging und habe aus all diesen Sachen eine ganze Reihe auch an wichtigen Erkenntnissen für mich gewonnen, die ich dir jetzt gleich noch ein bisschen näher erläutern will. Und natürlich geht es dabei nicht darum, dass du jetzt jeden einzelnen Punkt, den ich da erzähle, umsetzt, sondern einfach, dass du dir mal einen rausnimmst und den mal ausprobierst und schaust, inwieweit das für dich passt und ob dich das weiterbringt. Und wenn ja, dann kannst du noch einen zweiten, dritten Punkt dazu nehmen. Und wenn nein, dann nimmst du einfach einen anderen. Also nicht jeder Punkt ist für jeden gleich wichtig. Ja, welche Auswirkungen hat denn jetzt mangelnder Schlaf, mangelnde Schlafqualität auf unsere Gesundheit? Dazu werde ich dir auch in den Shownotes einen Artikel vom Ärzteblatt verlinken und wenn man sich den durchliest, dann ja, kriegt man schon ein bisschen Gespür dafür, wie wichtig guter Schlaf tatsächlich ist. Auswirkungen, wenn man den nicht hat, ist, man hat weniger Energie, klar, kennen wir alle. Aber auch zum Beispiel das Immunsystem leidet darunter. Das heißt, es funktioniert einfach nicht so gut, das Immunsystem, wenn man nicht ausreichend Schlaf hat. Man ist dadurch häufiger krank. Auch die Stimmung leidet unter schlechtem Schlaf. Das kenne ich auch selber. Wenn ich eine Nacht schlecht geschlafen habe, dann bin ich am nächsten Tag einfach nicht gut gelaunt. Auch die Konzentration leidet darunter. Und das wiederum hat natürlich den Effekt, wenn ich mich nicht gut auf meine Aufgaben, die Aufgaben, die ich machen muss, konzentrieren kann, brauche ich auch viel mehr Zeit, um die fertig zu kriegen. Die Gedächtnisleistung lässt nach, das heißt, man kann sich einfach Dinge schlechter merken, man wird auch anfälliger für Stress. Und es geht sogar so weit, dass Gewichtszunahmen auftreten, wenn man schlecht oder zu wenig schläft. Da gibt es verschiedene Mechanismen, die da diskutiert werden. Eine ist, dass es hormonell bedingt ist, dass durch schlechten Schlaf Ghrelin, das ist das Hungerhormon, dass das zunimmt und dadurch uns signalisiert, dass wir mehr essen müssen, was wir dann eben auch tun. Bei gleichzeitiger Abnahme von Leptin, das ist das Hormon, was uns die Sättigung signalisiert. Da gibt es aber, wie gesagt, auch andere Begründungen, die diskutiert werden. Auch dazu verlinke ich dir in den Shownotes einen Artikel. Eine weitere Folge ist, dass wir bei schlechtem Schlaf emotional angreifbar werden. Das hat auch mit dieser Stressanfälligkeit zu tun. Und das wiederum geht darauf zurück, dass durch mangelnden Schlaf oder schlechte Schlafqualität die Amygdala aktiviert wird. Die Amygdala, auch Mandelkern genannt, ist der Bereich unseres Gehirns, der für Furchtreaktionen zuständig ist und für das Einschätzen von Gefahrensituationen zuständig ist. Und wenn das aktiviert wird, dann sind wir einfach emotional auch angreifbarer. Und das ist wiederum natürlich für uns Lehrer ein wichtiger Punkt, weil wir vormittags, im Laufe des Vormittags, einfach auch öfter Situationen erleben, die emotional belastend sein können. Eine andere Studie legt nahe, dass Schlafmangel sogar Alzheimer fördern könnte. Und das hat damit zu tun, dass Schlaf, und das ist eine der Funktionen, die für den Schlaf diskutiert wird. So richtig weiß man es ja noch nicht, was jetzt Schlaf eigentlich für eine Funktion hat. Aber eine, die diskutiert wird, ist, dass er wie so eine Art Waschmaschine für das Gehirn wirkt, dass also Abfallprodukte während der Nacht, die bei der Nerventätigkeit entstehen, dass die abtransportiert werden. Mit entsprechenden Folgen, wenn die eben nicht abtransportiert werden können aufgrund mangelnden Schlafs. Für uns als Lehrer hat mangelnder Schlaf, schlechte Schlafqualität noch weitere Auswirkungen, nämlich dass zum Beispiel die Unterrichtsqualität darunter leidet. Wir treffen auch weniger gute Entscheidungen und das wiederum ist natürlich wichtig, weil wir ja den Vormittag über sehr viele Entscheidungen treffen müssen und in vielen Situationen ja auch ganz spontan entscheiden müssen. Und wenn das nicht mehr gut geht und wir falsche Entscheidungen treffen, leiden natürlich auch Schüler wieder darunter. Der mangelnde Schlaf macht uns auch lärmempfindlicher und wir können auch weniger gut mit Konfliktsituationen umgehen. Außerdem werden wir anfälliger für Infektionen. Ich hatte ja schon auf das Immunsystem hingewiesen und das ist natürlich in der Grippesaison immer wieder ein Thema. Ganz aktuell, jetzt wo ich das aufnehme, haben wir die Ausnahmesituation Corona. Und auch da ist natürlich ein gutes Immunsystem ein wichtiger Punkt. Was man an der Stelle vielleicht auch nicht vergessen sollte, ist, dass Schlafmangel natürlich auch für unsere Schüler schlecht ist und Auswirkungen hat. Und auch dazu verlinke ich dir eine Studie in den Shownotes. Das ist ja immer wieder ein Thema, gerade auch im Hinblick auf den frühen Schulbeginn, wo seit Jahren eigentlich die Diskussion dahin geht, die Schule später anfangen zu lassen und solche Artikel, die untermauern das auch. Wenn man jetzt nur hin und wieder mal eine Nacht schlecht schläft, dann ist das eigentlich kein größeres Problem. Problematisch wird das, wenn das regelmäßig passiert, weil die Effekte sich dann aufsummieren. Eine Stunde Schlaf, die man regelmäßig pro Nacht zu wenig schläft beispielsweise, die wirken dann schnell wie eine komplette Nacht, die man nicht geschlafen hat. Und dieser akkumulierte Schlafentzug, der wirkt genauso stark auf das Gehirn wie Alkohol. Auch dazu gibt es eine Studie, die ich dir in den Shownotes verlinken werde. Das heißt, auch wenn man nur etwas zu wenig Schlaf hat, aber den regelmäßig, dann sollte man sich mit dem Thema Schlaf ein bisschen genauer auseinandersetzen. Dann ist es sinnvoll. Ein paar Hintergründe noch zum Schlaf, was man mittlerweile weiß. Grundlage für den Schlaf ist der sogenannte zirkadiane Rhythmus. Das ist so ein ungefährer 24-Stunden-Rhythmus, der unsere inneren Abläufe steuert. Also ist jetzt nicht genau 24 Stunden, aber in etwa passt das. Und dieser zirkadiane Rhythmus, das ist eigentlich so ein Zusammenspiel aus Nervenzellen mit Hormonen und das Ganze noch in Verbindung mit dem Sehnerv. Da geht es also auch um den Lichteinfall. Dadurch wird das Ganze gesteuert. Unter anderem spielt dabei das Melatonin eine Rolle. Das steigt abends an. Das ist das Hormon, was uns müde werden lässt. Dann spielt aber auch das Cortisol eine Rolle. Der Cortisolgehalt, der steigt morgens an und der lässt uns dann eben wach werden. Und Cortisol ist aber auch gleichzeitig unser Stresshormon. Und deshalb können wir zum Beispiel auch schlecht schlafen, wenn wir uns Sorgen machen oder wenn wir so kreisende Gedanken haben, Problemdenken und so weiter, weil das eben auch den Cortisolgehalt ansteigen lässt und uns dadurch wieder wach macht. Übrigens gilt das auch für Fernsehsendungen, die man abends schaut, die einen stressen, die einen anstrengen, wenn man also irgendwie einen spannenden oder vielleicht auch, brutal will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen horrormäßigen Film guckt, ja, alles, was eben das Stresshormon ansteigen lässt. Auch das ist natürlich nicht besonders gut, wenn man dann schlafen will. In der Folge 9, da hatte ich dir auch mal eine Technik schon vorgestellt, mit der du das Gedankenkarussell unterbrechen kannst. Wenn also du abends im Bett liegst und Gedanken kreisen um irgendwelche Themen, dann schau dir auch die Folge 9 nochmal an oder hör dir die Folge 9 nochmal an. Da findest du die Technik. Es gibt eine ganze Reihe an weiteren Hormonen, die eine Rolle spielen bei diesem zirkadianen Rhythmus. Teilweise haben die auch zum Beispiel einen Einfluss auf unser Immunsystem, wo dann auch diese Verbindung zwischen Schlaf und Immunsystem dann herkommt. Also insgesamt eine sehr komplexe Angelegenheit. Jetzt kann man den zirkadianen Rhythmus noch ein bisschen weiter unterteilen und sich anschauen, was genau spielt jetzt bei unserem Schlaf-Wach-Rhythmus eine Rolle? Da werden zwei Prozesse weiter unterschieden, nämlich einmal der Prozess C und dann der Prozess S. Der erste, der steuert eher so unsere generellen Funktionen, unsere generellen Körperfunktionen, während der zweite, der Prozess S, ganz konkret den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert und dafür sorgt, dass wir müde werden. Auch zu diesen Prozessen werde ich dir in den Shownotes einen Artikel verlinken, so dass du das nochmal ein bisschen genauer nachschauen kannst, wenn dich das noch mehr interessiert. Der Schlaf selber, der wird in verschiedene Phasen eingeteilt. Im Grunde genommen kann man zwei Hauptphasen unterteilen, nämlich einmal die sogenannte NREM-Phase oder Non-REM-Phase und die REM-Phase. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. REM, das steht für Rapid Eye Movement und das ist eine Phase des Schlafes oder im Schlaf, in der sich unsere Augen sehr, sehr schnell hin und her bewegen. Und in der Non-REM-Phase tun sie das eben nicht. Übrigens, in einer der nächsten Folgen, da werde ich über eine Technik aus dem NLP erzählen, der sogenannte Eye Movement Integrator. Der geht tatsächlich auf diese Augenbewegungen, die man während der REM-Schlafphase hat, zurück. Dazu aber in der Folge mehr. Nur so viel, es wird diskutiert oder es scheint so zu sein, dass während die Augen sich in dieser REM-Phase so sehr stark hin und her und sehr schnell hin und her bewegen, dass wir da emotionale Ereignisse verarbeiten. Und das macht man sich in dieser Technik Eye Movement Integrator zunutze. Und deswegen kann man diese Technik sehr gut anwenden, um sich zu entspannen. Die Non-REM-Phase wird jetzt wiederum eingeteilt in 3 bis 4 weitere Phasen, je nachdem, wo man schaut. Wobei dann zwei Leichtschlafphasen und eine bis zwei Tiefschlafphasen weiter unterschieden werden. Und diese Phasen, die durchlaufen wir alle, wenn wir einschlafen, bis hin zu der tiefsten Schlafphase. Und wenn wir aufwachen, durchlaufen wir die alle wieder sozusagen rückwärts. Die erste Phase, das ist so ein leichter Schlaf, direkt nachdem wir eingeschlafen sind, innerhalb von 5 Minuten schon. Und das ist so ein bisschen der Übergang zum eigentlichen Schlaf. Die zweite Phase, das ist so ein leichter Schlaf, in dem aber die Gehirnwellen schon langsamer werden. Und diese Phase erreichen wir meist so circa 10 bis 25 Minuten nach dem Einschlafen. Da geht dann auch die Herzrate runter, die Körpertemperatur sinkt und ja, ist so ein bisschen so die Phase, die wir auch nachmittags haben, wenn wir so ein Powernap machen. Daran anschließend kommt die dritte Phase, das ist die Tiefschlafphase, das eigentliche Schlafen. Da wird Blut vermehrt in die Muskulatur gepumpt und ja, es werden Reparaturmaßnahmen sozusagen durchgeführt und das körperliche Energielevel, das wird wieder aufgebaut. Und dann kommt die REM-Schlafphase, eben diese Rapid Eye Movement Phase. Das ist die Phase, in der wir träumen. Und da hat man festgestellt, je mehr REM-Phasen wir haben, desto erholter sind wir dann hinterher. So ein kompletter Ablauf, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, von Phase 1 bis Phase 4 und zurück, das ist ein sogenannter Schlafzyklus und der dauert in der Regel 90 Minuten. Das variiert natürlich von Person zu Person, aber die 90 Minuten, das ist so ein grober Richtwert. Man sagt, dass wir 5 volle Schlafzyklen brauchen, um uns ausgeruht zu fühlen. Auch das variiert von Person zu Person. Manche kommen mit 3 auch hin und manche brauchen 7. Aber 5, das ist halt eben auch so ein ganz guter Richtwert, der für viele gilt. Und das wären ungefähr 7,5 Stunden Schlaf. Und das ist tatsächlich auch bei mir der Fall. Wenn ich die habe, 7 Stunden, 7,5 Stunden, dann passt das, dann fühle ich mich wirklich gut. Was jetzt das Aufwachen angeht, da ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass wir uns besser fühlen, wenn wir am Ende von so einem Schlafzyklus aufwachen und eben nicht mittendrin wach werden. Und das ist ja häufig ein Problem, wenn dann morgens der Wecker klingelt und man ist gerade in so einer Tiefschlafphase, dann, mir geht es jedenfalls so, dann fühle ich mich völlig gerädert und komme also gar nicht gut aus dem Bett. Während wenn ich das am Ende einer Schlafphase habe, dann fällt es mir in der Regel relativ leicht, dann auch aus dem Bett zu kommen. Und dazu wäre ein erster Tipp, dass du hingehst und diese Aufwachphase timest. Das heißt, dass du deine, ich sag mal, zu Bett geht Zeit so legst, dass du mit diesen Schlafzyklen ungefähr so hinkommst, dass du dann, wenn du aufstehen musst, eben am Ende eines solchen Schlafzyklus bist und nicht mittendrin. Ich habe das mal so ein bisschen durchgerechnet. Das heißt, wenn du morgens beispielsweise um 6 Uhr aufstehen würdest oder müsstest, dann wären mögliche Zeiten, wenn man jetzt 90 Minuten zugrunde legt, 8:45 abends ins Bett zu gehen oder um 9:45 oder um 11:45 oder sogar erst um 12:45, dann hast du jeweils diesen 90 Minuten Schlafzyklus voll, bevor du dann aufstehen musst. Bei der Zeit 9:45 abends ins Bett zu gehen, da hättest du dann 5 volle Schlafzyklen. Dabei habe ich jeweils ungefähr 1/4 Stunde gerechnet, bis du dann wirklich einschläfst und die Zeiten entsprechend berechnet. Übrigens, dafür kann man auch sehr gut Fitness-Tracker nutzen, die ja mittlerweile sehr verbreitet sind und viele von denen, nicht alle, aber viele, die überwachen ja auch den Schlaf und manche haben sogar eine intelligente Weckfunktion. Das heißt, dann stellst du ein, dass du um eine bestimmte Zeit wach werden möchtest mit einem gewissen Zeitfenster. Das kann man da einstellen und der Fitness-Tracker schaut jetzt, ob du gerade in einer Tiefschlafphase bist oder nicht und timet dann sozusagen die Weckzeit so, dass du nach Möglichkeit am Ende deines Schlafzyklus geweckt wirst. Ich habe selbst so einen Fitness-Tracker und finde das eigentlich eine ziemlich sinnvolle Geschichte. In der Woche ist es ein bisschen schwierig, weil wir da ja nun wirklich feste Zeiten haben, wo wir dann auch natürlich los müssen. Am Wochenende ist es aber vielleicht durchaus auch mal ganz sinnvoll, das zu verwenden. Ich werde in den Shownotes dir mal so einen Link zu so einem Fitness-Tracker reinstellen. Dann kannst du dir das ja vielleicht mal anschauen. Was ich zusätzlich habe, ist ein sogenannter Lichtwecker. Auch das soll verhindern, dass man aus einer Tiefschlafphase direkt wach wird. Und das funktioniert so, dass ich da meine Weckzeit einstelle. Bei mir eben, wie gesagt, um 5:30 morgens. Und der Wecker fängt dann eine halbe Stunde, das kann man auch einstellen, eine halbe Stunde vorher an, so ganz, ganz langsam immer heller zu werden, so dass man dann, wenn der eigentliche Wecker ertönt, nicht mehr in der Tiefschlafphase ist, weil der Organismus, der registriert das, dass es heller wird, und dann wird diese Schlafphase sozusagen abgekürzt. Die ist dann zwar nicht mehr komplett von der Länge her, aber hat eben den Vorteil, dass man nicht direkt aus der Tiefschlafphase rausgerissen wird. Auch zu diesem Lichtwecker oder zu diesen Lichtweckern, da gibt es natürlich auch ganz viele Modelle, stelle ich dir einen Link in die Shownotes. Ja, was kannst du sonst noch tun? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe an Tipps, die für einen guten Schlaf sorgen können. Und da kannst du als erstes mal anfangen mit, ich sag mal, äußeren Faktoren, sprich das Schlafzimmer. Da wäre es wichtig, dass der Raum möglichst dunkel ist. Dunkelheit sorgt einfach für einen besseren Schlaf, weil ja unser Schlaf-Wach-Rhythmus über das Licht gesteuert wird. Wenn es nun gar nicht geht, den Raum dunkel zu machen, kann man auch mal ausprobieren, eine Schlafbrille zu benutzen. Das muss man sehen. Ich bin jetzt nicht so der Freund davon, aber musst du dir mal anschauen. Ich stelle auch dazu mal einen Link in die Shownotes rein, wie sowas aussieht. Wichtig wäre noch die richtige Temperatur im Schlafzimmer. Die Empfehlungen lauten da so circa 18 bis 22 Grad Celsius. Ist natürlich wie alles auch immer so ein bisschen eine persönliche Vorliebe, aber so als Richtwert. Gute Matratze ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das jahrelang gehabt, dass ich auf einer Matratze geschlafen habe, wo ich gedacht habe, naja, eigentlich ganz okay, war es aber nicht. Als ich die dann gewechselt habe, habe ich gemerkt, was für ein Unterschied das war und wie gut ich auf einmal dann doch geschlafen habe. Was man abends auf jeden Fall vermeiden sollte, ist Koffein. Natürlich muss man auch da wieder sagen, der eine verträgt es besser, der andere verträgt es schlechter. Aber generell, Koffein hat eine Halbwertszeit von 4 bis 6 Stunden. Deswegen sollte man nach Möglichkeit das abends lassen. Gleiches gilt für Alkohol, der, naja, scheint ja erstmal so zu sein, dass man schneller besser einschlafen kann, wenn man Alkohol getrunken hat, das Feierabendbier oder wie auch immer. Aber es verringert die Schlafqualität, das heißt, die Anzahl der Tiefschlafphasen, die wird einfach weniger dadurch. Abends Sport zu machen ist auch nicht unbedingt die allerbeste Idee. Generell ist zwar Bewegung gut, ja, Bewegungsmangel führt auch zu Schlafproblemen, aber wenn man abends Sport macht, dann aktiviert das eben den Körper. Und das wiederum führt dazu, dass man schlecht einschlafen kann. Ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, ist, dass man versuchen sollte, abends den Anteil an ins Auge einfallendem blauen Licht zu verringern. Und das ist dummerweise genau das Licht, was von Displays, von Handys oder vom Laptop ausgestrahlt wird, weil das verhindert die Melatoninproduktion in unserem Körper. Und das ist ja das Hormon, was wir zum Einschlafen brauchen. Deswegen haben übrigens moderne Computer und moderne Laptops dafür eine Funktion, so einen Nachtmodus, wo das Display so verändert wird, dass eben weniger blaues Licht abgestrahlt wird. Das ist beim Fernseher ein bisschen schwieriger. Auch der emittiert blaues Licht. Es gibt auch Fernseher, die da eine Funktion haben. Meiner hat das nicht. Aber auch da kann man was machen, denn dafür gibt es spezielle Brillen, sogenannte Blaulichtbrillen oder Gunnar-Brillen. Auch da werde ich dir in den Shownotes was verlinken, sodass du dir mal anschauen kannst, wie sowas aussieht. Für Computer, die diese Funktion nicht haben, kann man auch Programme verwenden. Da gibt es welche, die ich dir ebenfalls verlinken werde, und auch Apps für Tablet und Handy. Da gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Anbietern, mit denen man das machen kann. Da werde ich dir auch was verlinken. Hilfreich ist es, wenn man sich einen festen Schlafrhythmus angewöhnt. Das heißt, dass man jeden Tag ungefähr zur selben Zeit ins Bett geht, schlafen geht, weil der Körper sich dann einfach besser dran gewöhnen kann und das Einschlafen dadurch einfacher wird. Das ist so ein Tipp, den man immer wieder von den verschiedensten Experten auf dem Gebiet hört, dass dieser Schlafrhythmus eben doch sehr wichtig ist. Ein weiterer Tipp wäre, dass du dir eine feste Abendroutine angewöhnst. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie Schlafrhythmus, weil da eben so eine Gewöhnung einsetzt. Eine Abendroutine kann dem Körper und dem Gehirn auch signalisieren, dass jetzt sozusagen der Körper in den Schlafmodus langsam übergeht. Das kann sein, dass du einfach abends entspannende Musik hörst oder Entspannungsübungen machst oder noch ein bisschen was liest. Also bei mir zum Beispiel habe ich festgestellt, wenn ich abends mir einen Kräutertee mache und dazu ein bisschen lese, das signalisiert meinem Gehirn scheinbar ziemlich schnell, dass ich müde werden kann und sollte. Das funktioniert ganz gut. Ein anderer Punkt für die Abendroutine wäre, dass man diese losen Enden versucht loszuwerden, die Loose Ends. Da hatte ich in der Folge 6 ein bisschen was drüber erzählt. Das heißt zum Beispiel, dass man für den nächsten Tag die Aufgabenplanung macht, sich überlegt, was ist wichtig und was nicht. Dann hat man das so ein bisschen abgehakt und das Gehirn muss sich damit nicht weiter befassen. Allerdings muss man da auch wieder aufpassen, schwierige Aufgaben. Wenn man darüber nachdenkt, kann das sein, dass das Unterbewusstsein schon wieder zusätzlich beschäftigt. Da muss man vielleicht ein bisschen ausprobieren. Was bei mir außer dem Kräutertee auch sehr gut funktioniert, ist eine Tasse warme Milch mit Honig. Und ich hatte ja auch schon von dem Kräutertee berichtet. Da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Sorte an. Da gibt es also eine ganze Reihe an Kräutern, die sehr schlaffördernd wirken. Baldrian gehört natürlich dazu. Melisse, Lavendel. Auch dazu werde ich dir einen Link in die Shownotes reinstellen, wo du gucken kannst, welche Teesorten speziell für das Einschlafen sinnvoll sind. Was auch sehr gut funktionieren soll, ist eine Banane mit Honig. Das musst du mal ausprobieren. Eine andere Geschichte, die ich selber ausprobiert habe, die auch ganz gut bei mir funktioniert, ist ein Lavendelkissen, was ich mir einfach neben das Bett gelegt habe. Solche Lavendelkissen kriegt man immer mal wieder auch zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten. Musste mal schauen, kriegt man natürlich auch im Internet. Ich muss mal gucken, wenn ich was finde, stelle ich das in die Shownotes mit rein. Musste mal schauen. Gut funktioniert auch Yoga für einen guten Schlaf. Dazu gibt es eine Studie des Boston Medical Center, auch die verlinke ich dir. Dafür, wenn du das machen willst und ausprobieren willst, gibt es natürlich unendlich viele YouTube-Videos, wo du mal schauen kannst. Es gibt auch Online-Kurse dazu, die man machen kann. Kannst natürlich auch zum Beispiel über die VHS, die bieten regelmäßig Yoga-Kurse an, einmal so einen Kurs mitmachen. Ich habe während meines Studiums an solchen Yoga-Kursen teilgenommen, die von der Uni angeboten worden sind und habe das als sehr hilfreich empfunden. Was man nicht machen sollte, ist vor dem Schlafengehen was zu essen. Ja, das kennst du auch, wenn man dann mit einem vollen Magen im Bett liegt, dann kann man einfach schlechter einschlafen. Was aber gut funktioniert zum Beispiel zum Einschlafen, sind warme Füße. Ich habe das bei mir im Winter öfter gemacht, dass ich mir dann tatsächlich Socken angezogen habe zum Schlafen gehen und habe damit auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Wenn du jetzt konkret schon im Bett liegst, was kannst du dann machen? Gedankenkarussell stoppen, hatte ich eben schon mal darauf hingewiesen. Was man aber zum Beispiel auch machen kann, ist Übungen zur Augenentspannung. Beispielsweise einfach mal die Augen für eine Minute mit den Händen abdecken. Zum einen entspannt die Dunkelheit natürlich und fördert das Einschlafen, wenn es nicht sowieso dunkel bei dir im Zimmer ist. Zum anderen bewirkt aber die Wärme der Handflächen auch, dass wir noch mehr entspannen, was dann eben auch für einen guten Schlaf oder einen Einstieg in guten Schlaf sinnvoll ist. Eine ziemlich coole Übung, wie ich finde, habe ich kennengelernt auf einem Online-Schlafkongress, an dem ich teilgenommen habe. Auch da werde ich dir den Link in die Shownotes stellen. Allerdings muss man gleich dazu sagen, diese Online-Kongresse, das funktioniert ja so, wenn man sich anmeldet, während der Kongress läuft, dann kann man sich die Videos kostenlos anschauen. Wenn der Kongress vorbei ist und man möchte weiterhin Zugriff auf die Videos haben, dann muss man das bezahlen. Musst du mal schauen, ob das für dich interessant ist. Ist auch auf Englisch, aber eine Übung will ich gerade nochmal erzählen, weil ich die wirklich als hilfreich empfunden habe. Und zwar ist das so eine Übung, die so ein bisschen in Richtung Body Scan geht. Das ist ja eine Übung aus dem Achtsamkeitsbereich. Und was du da machen kannst, ist, dass du einfach mal so einen Body-Scan machst und die einzelnen Körperbereiche mit deiner Aufmerksamkeit durchgehst. Das heißt, du konzentrierst dich erst auf die Füße, dann auf die Unterschenkel, die Knie, Oberschenkel und so weiter und gehst den ganzen Körper durch. Und der Unterschied ist jetzt aber zum normalen einfachen Body-Scan, dass du dann ganz bewusst diese einzelnen Körperbereiche runterfährst und denen sozusagen die Anweisung gibst, jetzt auch runterzufahren für den Schlaf. Und das kann man noch verstärken dadurch, dass man sich zum Beispiel vorstellt, wie in diesen Bereichen das Licht langsam runtergedimmt wird. Ja, das hört sich erstmal ziemlich ungewöhnlich wieder an, aber das funktioniert bei mir zumindest richtig gut, ja, weil ich dadurch ganz, ganz schnell in so einen Schlafmodus reinkomme durch dieses Runterfahren der einzelnen Körperbereiche. Ja, probier das mal aus, vielleicht ist das ja auch was für dich. Ja, das war es jetzt auch mit dieser Folge, die jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde lang geworden ist. Wollte ich gar nicht so lang machen. Ich hoffe, dass du ein paar Tipps für dich mitnehmen kannst und in Zukunft vielleicht öfters besser schlafen kannst, als das bisher vielleicht der Fall ist. Würde ich mich freuen und freuen würde ich mich natürlich auch, wenn du mir einen Kommentar da lässt auf healthyteacher.net bei den Shownotes. Du weißt ja oben rechts in der Suchfunktion die Folgennummer, also hier die 019 dreistellig eingeben, dann kommst du direkt zu den Shownotes. Würde ich mich freuen, wenn du da ein kleines Feedback hinterlässt, ob du für dich aus dieser Folge was mitnehmen konntest.
Du hast gerade eine Folge des Healthy Teacher Podcast gehört. Alle Infos, Links und Empfehlungen dieser Folge findest du auf healthyteacher.net. Gebe einfach die Nummer der Folge dreistellig in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und du gelangst direkt zu den Shownotes der jeweiligen Folge. Also zum Beispiel 006 für die Folge 6 oder 017 für die Folge 17. Alternativ findest du alle Folgen auch über den Menüpunkt Podcast. Trage dich auf healthyteacher.net auch in meinen Newsletter ein, wenn du zusätzliche Tipps und Infos rund um die Themen Selfcare und Selbstmanagement für Lehrer haben möchtest. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte den Healthy Teacher Podcast doch auf iTunes. Du hilfst damit, diesen Podcast bekannter zu machen, sodass mehr Lehrer von den Inhalten profitieren können. Auf healthyteacher.net/bewerten findest du eine Anleitung, wie du so eine Bewertung in iTunes abgeben kannst. Bis zum nächsten Mal, bleib entspannt, dein Carsten.